Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Jekutsch, für die freundliche Einführung. Und Sie sehen ja schon am Vortragstitel, es wird nicht weit weggehen heute von Hamburg. Sie müssen mir nur Richtung Norden folgen, nach Schleswig-Holstein. Der Historiker Lutz Niethammer hatte im Jahr 2000 in seiner grundlegenden Auseinandersetzung mit Begriff und Sache Identität darauf hingewiesen, dass Identität seiner ubiquitären Präsenz im Sprachgebrauch zum Trotz doch so etwas sei, wie Uwe Pörksen das gesagt hat, ein Plastikwort und deshalb auch als analytische Kategorie nichts tauge. Über Identitäten reden wir hier im Rahmen der gesamten Vorlesungsreihe. Ungeachtet solcher Kritik hat dieses Konzept allerdings in den Sozial- und Kulturwissenschaften eine geradezu atemberaubende Karriere gemacht. Es ist in gesellschaftlichen Debatten prominent, aber es ist eben auch in wissenschaftlichen Arbeiten ausgesprochen zentral. Nun kann man für Identität wie für viele andere Begriffe sagen, dass sich Wissenschaften in dem Augenblick damit beschäftigen, das gilt auch für gesellschaftliche Debatten, wenn solche Dinge fragil werden, wenn sie auffällig werden, wenn sie als Krise wahrgenommen werden. Und genauso ist das auch mit dem, was Identität ist. Die Krise der Nationalstaaten, erwachendes regionales Selbstbewusstsein, vorgetragene Ansprüche ethnischer und sozialer Gruppen auf gesellschaftliche Teilhabe und politische Autonomie, wie es vermehrt seit den 1970er Jahren immer offensichtlicher wird, machen deutlich, dass der homogen gedachte Nationalstaat zwar immens plausibel erscheint, auf den ersten Blick jedenfalls, als quasi natürlich, aber letztendlich eben doch eine Idee war und ist. Die wird zwar immer wieder mit großer Macht von den Zentren und den Metropolen aus behauptet, aber gleichzeitig macht so etwas deutlich, dass die erwachsende Kritik an existenzialistischen Identitätsvorstellungen Berechtigung hat und insofern auch eine Reihe fruchtbarer Forschungen angestoßen hat, in die auch meine eigenen gehören. Besonders die Arbeiten von Benedict Anderson zu Imagined Communities, also der Frage, wie stellen eigentlich Gesellschaften sich selbst als homogen dar, wie imaginieren sie sich als homogen, oder die Überlegungen von Eric Hobsbawm und Terence Rangers zu den Invention of Tradition, also der Erfindung von Traditionen, mit denen Gesellschaften sich als historisch urwüchsig legitimieren, eröffneten theoretische Zugänge, wie die Prozesse der Herstellung nationaler und regionaler Identitäten auch in historischer Perspektive hinterfragt werden können. Identitätskonzepte, wie auch immer, zielen auf Abgrenzung, behaupten die Qualität des eigenen gegenüber dem Fremden, setzen das Wir im Gegensatz zu dem anderen, machen Grenzen plausibel und schwören auf Konsens und Zusammengehörigkeit ein. An der Herstellung nationaler, regionaler, ethnischer Identität oder besser gesagt Identitäten sind Akteure beteiligt, die Vorstellungen von Einheit, imaginierten Gemeinschaften entwerfen und es verstehen, eben genau dieses als gesellschaftlichen Konsens plausibel zu machen und durchzusetzen. Die damit verbundenen Prozesse sind ausgesprochen komplex und selbst an meinem kleinen Fallbeispiel, das ich Ihnen heute Abend vorführen kann, werde ich dieser Komplexität nicht gerecht werden. Also es wird immer wieder auch Verkürzungen geben. Aber immer wenn von Identität die Rede ist, dann wird mit einem Repertoire argumentiert, das wir im Großen und Ganzen als Kultur bezeichnen. Es geht immer wieder um Sprache, also um Nationalsprache, um Geschichte, Herkunftsmythen, Kunst, Märchen, Musik, Volkslieder und anderes. Aber auch um die Materialität solcher Dinge, wie sie sich in Fahnen, Denkmälern und Architektur zeigt. Ein Blick auf die deutsche Geschichte von der Romantik bis zur Reichsgründung 1871 und darüber hinaus zeigt uns, wie viel politische und gesellschaftliche Arbeit darauf verwendet wurde, um eine als spezifisch deutsch markierte Kultur zur Grundlage nationaler Identität zu machen und wie nachhaltig solche Vorstellungen bis heute nachwirken. Also wir lehren an den Universitäten immer noch neuere deutsche Literaturgeschichte und meinen damit, wie ich mal festgestellt habe, als ich im Ausland war, die Schweiz und Österreich ganz selbstverständlich mit. Es lohnt sich also, einen Blick auf die Identitätspolitiken zu werfen, also auf die Strategien und Wirkweisen, mit denen Vereindeutigungen von Kultur als nationale Identitätsangebote entworfen werden. So viel zur Einführung vorweg. Ich möchte Ihnen heute Abend ein Beispiel für solche Prozesse vorstellen. Ich beschäftige mich seit längerem in meinen Forschungen mit der Grenzregion Schleswig im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Mich interessiert dabei die Frage, was muss eigentlich passieren, damit Menschen sich einer nationalen Identität zugehörig fühlen und danach handeln? Das ist ja nicht angeboren. Wie werden Menschen also zu Dänen oder zu Deutschen oder richtiger gesagt zu deutschgesinnten Schleswig-Holsteinern? Das ist ein großer Unterschied. Das ehemalige Herzogtum Schleswig, durch das heute die Landesgrenze zwischen Deutschland und Dänemark verläuft, übrigens, auch das sollten Sie im Hinterkopf behalten, das ist die einzige Landgrenze, über die Dänemark verfügt. Deshalb hat die für die dänische Wahrnehmung auch so eine große Bedeutung. Diese Grenze kann quasi als Labor verstanden werden, indem man solche Prozesse nachspüren kann. Zweimal wurde der Grenzverlauf seit der Mitte des 19. Jahrhunderts neu festgelegt, und zwar 1864 hier oben an der Königsau und 1920 als Konsequenz aus den Bestimmungen des Versailler Vertrages über eine Abstimmung da, wo sie heute verläuft, nämlich hier zwischen Sylt und Flensburg. Damit wurde die Region in sehr kurzer Zeit zweimal zugleich neu zugeschnitten, aber auch zerschnitten. Allerdings sind es nicht die bloßen territorialen und nationalen Zugehörigkeiten allein, also nicht nur papierene Propaganda, bürokratische Verwaltungsakte und politische Entscheidungen, die eine Region zur Grenzregion machen. Vielmehr sind es die sozialen Interaktionen und das alltägliche Handeln von Menschen, die Bedeutung generieren und die Region als Grenzregion eben auch erfahrbar und damit evident machen. Der französische Historiker Lucien Febvre hatte 1935 in seinem Rheinbuch, und der Rhein ist ja eine ähnlich bewegte und bewegliche Grenze, genau diesen Aspekt für die Realität von Grenzen ausgemacht. Eine Grenze, so schreibt er, besteht erst dann, wenn jenseits einer Linie eine andere Welt beginnt. Ein Zusammenhang von Ideen, Gefühlen und Begeisterung, die den Fremden überraschen und verwirren. Mit anderen Worten, was eine Grenze in den Boden gräbt, sind weder Gendarmen noch Zöllner noch Kanonen auf Befestigungswällen, sondern Gefühle, erregte Leidenschaften und Hass. Das sind starke Worte, aber nicht nur die europäische Geschichte zeigt, dass solche Überlegungen Realität und auch blutige Realität werden können. Aber es geht nicht nur um eine Linie, sondern es geht um Räume, links und rechts dieser Linie, also um Grenzräume, die in besonderer Weise geeignet sind, solche Prozesse der Herausbildung nationaler Identitäten sichtbar zu machen. Denn Grenzregionen zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie keine eindeutige nationale Identität haben, sondern sie sind Räume des Übergangs. Schon der Soziologe Georg Simmel hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Blick auf die Grenze festgestellt, dass eine Grenze keine räumliche Tatsache mit soziologischen Wirkungen sei, sondern genau umgekehrt eine soziologische Tatsache, die sich räumlich formt, also dass sie von Menschen gemacht und somit über soziale Praktiken und Deutungen hergestellt wird. Eine Grenze ist also nicht nur einfach eine Trennlinie, sondern sie bezeichnet einen Raum, diesseits und jenseits mit einer sehr eigenen Spezifik. Ich möchte mit einem kurzen und das heißt natürlich auch verkürzten Einblick in die immer wieder als äußerst kompliziert verrufene schleswig-holsteinische Geschichte beginnen. Haben Sie keine Sorge, ich mache es nicht zu kompliziert. Es ist auch einfach überblicksartig, damit Sie eine bisschen eine Vorstellung davon haben. Schleswig und Holstein, das heutige Bundesland, besteht ja aus zwei ehemaligen Herzogtümern, die seit 1460 vom dänischen König regiert wurden. Das Herzogtum Schleswig war dabei dänisches Lehen, während Holstein dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nationen zugehörte, später dem Deutschen Bund, weshalb der dänische König Lehnsherr des Deutschen Bundes war. Das war, solange die Welt noch dynastisch regiert wurde, eigentlich gar kein Problem, beziehungsweise auch gar nicht so ungewöhnlich. Dänemark war vielleicht ganz ähnlich wie die Habsburger Monarchie ein Vielvölkerstaat. Dazu gehörten die Färöer und Island und Norwegen. Und alle fühlten sich unter dem Dach der dänischen Krone als ein staatliches Gebilde. Das sollte sich in den 1830er Jahren unter dem Einfluss nationaler Strömungen und politischer Forderungen radikal ändern. Nationale Zugehörigkeiten und ethnische Identität waren nun zu brennenden Themen in Europa geworden, die nicht nur von den politischen und intellektuellen Eliten erbittert diskutiert wurden, sondern auch im Alltag vieler Menschen hinterließ, diese Konfliktspuren. Nicht nur Kriege, auch eine massive Sprachenpolitik, politische Repressionen gegen als deutsch oder dänisch gesinnt apostrophierte Menschen und Verbote, nationale Symbole wie Fahnen und Lieder zu gebrauchen, führten dazu, dass der deutsch-dänische Gegensatz, so ist der Terminus dafür, nicht nur ein Feld politischer Auseinandersetzung war, sondern sich nachhaltig in Alltagserfahrungen und Mentalität einschreiben sollte. 1848 brach dann jener Krieg aus, der nicht nur Schleswig-Holstein, in Schleswig-Holstein ist das die Erhebung, und aus dänischer Perspektive Aufruhr. Also der Krieg, der sowohl Schleswig-Holstein wie Dänemark intensiv bewegte, aber der auch in ganz Deutschland großes Interesse fand. Jakob Grimm zum Beispiel sprach 1848 zur Schleswig-Holstein-Frage in der Nationalversammlung der Paulskirche in Frankfurt. Der Verleger Gustav Kühn aus Neuruppin veröffentlicht ungefähr 40 verschiedene Bilderbögen zum Schleswig-Holstein-Krieg, die in ganz Deutschland und auch in Schleswig-Holstein vertrieben werden, so wie hier die Schlacht von Eckernförde, die Schlacht von Düppel 1849, auf die nachher nochmal zurückkommen, oder auch das Gefecht zwischen Nübel und Grafenstein, nur als Beispiel. Und auf den Sängerfesten, die damals in Schleswig-Holstein gefeiert wurden, wurden die schleswig-holsteinischen Delegationen stets emphatisch gefeiert und das 1844 erstmals in Schleswig gesungene Schleswig-Holstein-Lied intoniert. Sie kennen das alle, Schleswig-Holstein mehr umschlungen. Aber Dänemark konnte sich damals durchsetzen. Der Krieg war aus schleswig-holsteinischer Sicht verloren und 1851 waren die alten Verhältnisse wiederhergestellt. Dänemark konnte Schleswig-Holstein behaupten und versuchte seine Ansprüche, vor allen Dingen im alten dänischen Lehen Schleswig, durch intensive Danisierungsmaßnahmen zu festigen. Es ging also um Sprachenpolitik, vor allen Dingen die Entfernung deutschgesinnter Beamter aus dem Dienst. Theodor Storm zum Beispiel war einer der Leidtragenden. Er musste oder hat dann Husum, sein geliebtes Husum, verlassen und ist ins Hessische gegangen. Der Einsatz von Gendarmen, die ausgewählt wurden, um die Bevölkerung auf ihre Gesinnung hin zu überwachen. Das ging so weit, dass die sich die Wohnzimmer angeguckt haben, welche Bilder dort aufgehängt worden waren. 1864 kam es dann erneut zum Krieg, der maßgeblich von Preußen geführt wurde und der erstmals in Schleswig-Holstein eine sichtbare Grenze, nun zwischen Preußen, Schleswig-Holstein wurde preußische Provinz, und Dänemark zog. Diese Grenze lag etwa 60 Kilometer nördlich der heutigen Grenze an der Königsau. Ich habe es Ihnen gezeigt. Das Herzogtum Schleswig war damit vollständig an Preußen gefallen. Die Preußen taten es den Dänen gleich und starteten eine Preußisierungspolitik, die vor allen Dingen gegen Ende des 19. Jahrhunderts immer aggressiver wurde. Und darum wird es mir dann gehen. Ich hatte schon einleitend gesagt, dass der Stoff, aus dem nationale Differenz geschneidert wird, Kultur heißt. Das haben die Untersuchungen von Benedict Anderson, Eric Hobsbawm, Terence Ranger eindrücklich gezeigt. Nation Building braucht Legitimation, Abgrenzung, und dabei fungieren Geschichte, Sprache, Architektur und vieles andere als wichtige Versatzstücke. Daraus entsteht dann das, was heute als kulturelles Erbe bezeichnet wird. Die Kriege des 19. Jahrhunderts dienten in der Regel der Absicherung der entstehenden Nationalsprachen. Es ging ums Vaterland und um nationale Einigung. Es gab keine Söldnerheere mehr, sondern Soldat sein war nun patriotische Verpflichtung. Damit wurden sowohl der Krieg als auch die Orte, an denen Soldaten kämpften und ihr Leben ließen, symbolisch neu kodiert. Den Schlachtfeldern kam nun aber auch nach dem Krieg ein höher Symbolwert zu, und zwar für die Findung und Festigung nationaler Identität. Kriegsgräber, Sie sehen hier eine Reihe dänischer Kriegsgräber auf dem Schlachtfeld 1848, von Düppel als eine Postkarte, die man von dort schicken konnte. Kriegsgräber erinnerten an die Gefallenen und ihre Opferbereitschaft für das Vaterland und zugleich an die Legitimität dieses Krieges trotz aller Gräuel. Die Sieger wussten um die Bedeutung solcher Zeichen und machten sich rasch daran, den einstigen Kriegsschauplatz symbolisch zu überhöhen, ihn zu nationalisieren. Das waren Einverleibungsstrategien, machten den Anspruch auf die über den Krieg gewonnenen Räume augen- und sinnfällig. Genau das lässt sich eben auch nach der entscheidenden und von den Preußen mit den Österreichern gewonnenen Schlacht bei Düppel am 18. April 1864 beobachten. Bereits ein Jahr später, das ist ein Bild davon, wurde einem königlich preußischen Erlass vom Dezember 1864 folgend der Grundstein für ein Siegesdenkmal bei Düppel gelegt. Das ist ein Bild von der Grundsteinlegung am 21. April 1865. Der Entwurf zu diesem Denkmal stammte immerhin von dem Berliner Oberbaurat Heinrich Strack, der die Siegessäule in Berlin entworfen hatte. Von ihm stammte auch, das ist das Denkmal, das in Düppel auch errichtet worden ist, von ihm stammte auch das nur wenige Kilometer entfernt errichtete Arnkill-Denkmal, das ebenfalls an den Krieg von 1864 erinnern sollte. Es gab also zwei imposante Denkmäler auf engstem Raum von einem prominenten Architekten entworfen. Durch die folgenden Kriege verzögerte sich der Baubeginn bis 1868 und 1871, kurz nach der Reichsgründung, wurde das Düppel-Denkmal fertiggestellt und 1872 dann auch das Arnkill-Denkmal. Beide Denkmäler folgten einer preußischen Denkmal- und Architektursprache. Ich glaube, das ist sehr augenfällig, symbolisieren also bewusst einen nationalen Stil, und man kann sie eben als Raumbesetzung interpretieren. Dänische Denkmäler sehen ganz anders aus. Sie sehen hier den tapferen Landsoldaten und den kleinen Hornbläser. Das sind literarische Figuren, die eher an die kleinen Leute erinnern als an mächtige Staatsbewusstsein. Das hat natürlich auch was mit der dänischen Geschichte zu tun. Oder solche Obelisken wurden genommen, um an den Krieg zu erinnern. Übrigens, beide Denkmäler, das Arnkill-Denkmal und das Düppel-Denkmal, wurden kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges im Mai und Juni 1945, man nimmt an, von dänischen Widerstandskämpfern gesprengt. Sie können sie heute also nicht mehr sehen. Wie wichtig Architektur für symbolische Raumbesetzung war, zeigen auch die Kasernenbauten, die die Preußen in Sonderburg errichteten. Die preußische Kaserne steht heute noch da. Und andere Funktionsbauten, die in die Stadt gesetzt wurden, wie hier der alte Bahnhof. Und das sieht für uns sehr vertraut aus, diese Backsteinarchitektur. Wenn man sich dann aber das andere Bild Sonderburgs mit den verputzten Häusern anschaut, dann sieht man, dass das unterschiedliche Stadtbilder auch sind. Derart ausgestattet ließ sich dieser Platz auch sehr gut performativ nutzen, also das Schlachtfeld von Düppel, um seine Symbolkraft noch zu steigern. Anfang September 1890 fand auf dem Schlachtfeld von Düppel eines der großen Kaisermanöver statt. Kaiser Wilhelm und die Kaiserin Viktoria, die ja Schleswig-Holstein stammte, waren zugegen. Es gab Ehrenpforten, Sie sehen das hier, und jubelnde Untertanen natürlich, Einheimische, aber auch Zuschauer, die von weit her angereist waren, nur um diesem Spektakel beizuwohnen. Die illustrierte Familienzeitschrift Die Gartenlaube, und da stammen auch diese Abbildungen her, beschrieb nicht nur den Ablauf des Manövers genau, sondern präsentierte das Kaisermanöver vor allen Dingen auch als gesellschaftliches Ereignis. Es gab eine Reihe von Banketten, öffentliche Reden, Einmärsche des Kaisers und der Kaiserin in Kiel und Flensburg, aber eben auch, es ging um die Schilderung der landschaftlichen Reize der Flensburger Förde. Der ganze Artikel appelliert an die nationalen Gefühle des bürgerlichen Lesepublikums. Dazu gehörte auch die Reminiszenz an die historischen Ereignisse. Ich zitiere: Nun begann die ernste Arbeit, die Vorbereitung, hören Sie gut auf diese Formulierung, die Vorbereitung des Friedens durch den Krieg. Dem diesjährigen Kaisermanöver lag die Idee zugrunde, dass eine feindliche Armee von Jütland kommend Flensburg bedrohte. Am 5. September wurde diese feindliche Armee durch einige Abteilungen Infanterie, Kavallerie und eine Batterie dargestellt, in dem Gelände bei Bau, wo selbst vor nur mehr 42 Jahren der erste Zusammenstoß der jungen, ungeübten, großenteils aus Freiwilligen bestehenden schleswig-holsteinischen Armee mit den weit überlegenen dänischen Truppen erfolgte. Zitat Ende. Die nächtlichen Gefechte wurden mit Hilfe des eben erst erfundenen elektrischen Lichtes taghell erleuchtet. Muss sich die Wirkung vorstellen. Mithin militärische und technische Überlegenheit zelebriert. Also das hat sich verändert seit 48. Die überlegenen dänischen Truppen sind jetzt die Unterlegenen. Und das vor einem national begeisterten Publikum. Man sieht hier ja sehr deutlich auch die Zuschauer, die sich dieses Schauspiel nicht entgehen lassen. Das Kaisermanöver als Spektakel also war eine Reise wert, passte in den frühen Tourismus des Bürgertums. Man kann sich in der damaligen Zeit sicher keine bessere Werbung für eine Region denken, als diesen ausführlichen nationale Empfindungen ebenso wie landschaftliche Reize präsentierenden Bericht in der populären Zeitschrift Die Gartenlaube. Und ohne Frage ist es dieses Kaisermanöver gewesen, das in der Folge oder das in dem gleichen Jahr 1890 zwei Reiseführer inspiriert hat. Beide wurden von Journalisten geschrieben, und zwar nicht von irgendwen, sondern von sehr bedeutenden Journalisten, die sich auf der einen wie auf der anderen Seite in den Sachen des Grenzkampfes vehement positioniert hatten. Das war auf deutscher Seite Karl Strackerjan und auf dänischer Seite Hans-Viktor Clausen. Natürlich war auf dänischer Seite die Provokation, die in diesem Kaisermanöver steckte, nicht unbemerkt geblieben. Es wäre auch ein Wunder gewesen.
Strackerjan, also der deutsche Journalist, verbindet in seinem Reiseführer Naturerleben mit nationalem Empfinden, was ja sehr typisch für diese Zeit ist. Ich lese ein kurzes Stückchen vor. Wer am Dampfschiffspavillon zu Flensburg dem Regen gehen und kommen der mit Fahrgästen beladenen schmucken Dampfer zugeschaut, an der idyllischen Kupfermühlenbucht einen lauen Sommerabend zugebracht, in Glücksburg das Badeleben im Rahmen einer entzückenden Natur gekostet oder am Denkmal zu Düppel angesichts der weiten See die vaterländischen Ruhmestaten des Jahres 1864 sich vergegenwärtigt hat, der wird Flensburg und seine Förde, dem Schauplatz des großen Kaisermanövers im September 1890, dauernd eine angenehme Erinnerung bewahren. Das Schlachtfeld wird vor den Augen des Reisenden in diesem Reiseführer entfaltet, indem Ortsbezeichnungen wie Büffelkoppel, Wenningbund, das Gasthaus Freudenthal genannt werden und diese dann immer wieder mit historischen Ereignissen aus der Schlacht verknüpft werden. Von hier aus leitete Prinz Friedrich Karl den Düppelsturm oder das ist der Haupttummelplatz des Rolf Krake, das ist ein dänisches Kriegsschiff gewesen und so weiter und so weiter. Den topografischen Orten werden also Narrative eingeschrieben, die ihn erzählbar machen und den Link herstellen zwischen Kriegsschauplatz auf der einen Seite und touristischem Ort auf der anderen Seite. Es fehlt übrigens auch nicht ein Hinweis auf ein neu errichtetes deutsches Restaurant und der Wirt, so wird extra darauf hingewiesen, verkaufe Kriegsreliquien, also auch die Souvenirleidenschaft der Touristen wird schon bedient. Das Düppeldenkmal wird mit seinem ikonografischen Programm erklärt und zugleich als Teil der Landschaft thematisiert. Noch einmal, das Denkmal steht auf der ehemaligen Schanze Nummer 4. Trümmer der Pulverkammer liegen noch umher. Der Blick von dort ist prachtvoll. Also dieser immense Wechsel zwischen Krieg und dann Landschaftsgenuss. Der Blick von dort ist prächtig. Er schweift weit über die fruchtbaren, anmutigen Gelände der Landschaft Sundewitt und der Insel Alsen sowie über die blaue Ostsee. Der Reiseführer verknüpft auf eindringliche Weise ästhetisches Landschaftserleben, touristische Nutzung und historisch-nationale Reminiszenzen. Er liefert eine Leseanleitung für die Region, die diese unverwechselbar macht, ein wesentliches Merkmal touristischer Marketingstrategien ja bis heute. Dass gerade der im deutsch-dänischen Grenzkampf sehr engagierte Strackerjan hier einen Reiseführer vorlegt, zeigt auch, wie wichtig die touristische Erschließung dieser Region war und dass die historischen Erinnerungen wachgehalten werden sollten, also als mit dieser Landschaft auch verknüpft, verwoben wahrgenommen werden sollten. Natürlich argumentiert der dänische Reiseführer ganz anders, also Hans-Viktor Clausen, auch von 1890. Und mich hat einfach interessiert, wie inszenieren Reiseführer aus den Perspektiven Dänemark, Deutschland so eine Landschaft. Und man kommt dann sehr schnell drauf, dass das ganz andere Landschaften sind, die da entwickelt werden. Hans-Viktor Clausen schrieb den wohl bedeutendsten und erfolgreichsten Reiseführer für diese Region in Dänemark. Bis 1920 erschienen 5 Auflagen und die Aufmerksamkeit, die ihm auch von deutscher Seite zuteil wurde, zeigt sich darin, dass Strackerjan 1913 eine Übersetzung für die Behörden anfertigt und dort nachgelesen wird, wie darüber dänische Propaganda gemacht wird. Auch darauf komme ich noch zurück. Aber man kann sich fragen, warum sollten nun die Dänen an den Ort ihrer Niederlage reisen? Wie also wird in einem dänischen Reiseführer der damaligen Zeit Düppel als Sehenswürdigkeit präsentiert? Clausen schreibt in seinem Vorwort, ich übersetze aus dem Dänischen, ein Däne, der nach Sønderjylland reist, sucht zuallererst dort das dänische Volk. Erst in zweiter Linie interessiert er sich für die Naturschönheiten und die historischen und kunsthistorischen Stätten. Zitat Ende. Allerdings, ein Thema sollte jeder Reiseführer behandeln. Er muss auf die dortigen Kampfstätten hinweisen, die das Kriegsgeschehen topografisch am eindrücklichsten vermitteln können. Aber man könne nicht jedes Kriegergrab aufführen. Er, der Verfasser, also Clausen, sympathisiere ohnehin weniger mit jenen, die in Sönnerjylland einen großen Friedhof oder Erinnerungspark sehen, sondern mit denen, denen das lebendige Volk am Herzen liegt. Es geht also in erster Linie darum, Dänen in dieser Region aufzuspüren und damit den lebenden und lebendigen Anspruch auf die Region sichtbar zu machen. Also nicht die Geschichte, sondern immer noch ist das dänisch. Das Schlachtfeld von Düppel aber ist auch für Clausen der zentrale Ort. Ähnlich wie in Strackerjans deutschem Reiseführer werden die kriegerischen Ereignisse beschrieben, sowie die Schanzen, die aber hier sehr viel deutlicher national markiert werden, also welche sind dänisch und welche sind preußisch. Unübersehbar allerdings auch für dänische Augen war das preußische Monument, das Siegesdenkmal. Dass das ganz anders bewertet wird, wird Sie nicht überraschen. Es passt, so macht Clausen, denkbar schlecht in die Landschaft. Es ist also ästhetisch misslungen in seinen Augen, auch sicher, weil die Landschaft eine Landschaft der Niederlage ist und deshalb auch anders konnotiert ist. Allerdings, auch er findet das Dänische hier. Nur ein kleines Stück entfernt, so weist er den Reisenden hin, liegt der gute dänische Kro Frydendal. So lässt auch der Hunger der dänischen Touristen national gestillt werden kann. Bezeichnend ist, dass Clausen an keiner Stelle auf Naturschönheiten hinweist, sondern Düppel als Kriegsschauplatz einfach stehen lässt, wo es der dänischen Geschichte nachzuspüren gilt, aber nicht dem ästhetischen Genuss. Aus der archivalischen Überlieferung wissen wir, dass Sonderburg und Düppel wichtige Ziele des national motivierten dänischen Tourismus waren. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als die preußische Politik gegenüber den dänisch gesinnten Einwohnern immer repressiver wurde, setzt ein regelrechter Tourismusstrom ein. Waren es 1901 erst 7 Ausflugsdampfer, die kamen, stieg deren Zahl bis 1907 auf 32 und 1910 waren es 23, 1911 24 Dampfschiffe. Die müssen sich so vorstellen wie dies, das ist jetzt nicht eine Landung in Sonderburg, sondern auf der Insel Röm-Lakolk. Es kamen also Dampfschiffe, jedes Dampfschiff hatte mehr als 200 Passagiere an Bord, Reichsdänen natürlich, und die meisten von ihnen machten in Sonderburg fest. Auch in anderen Häfen, zu anderen Häfen fuhren Schiffe, aber nirgendwo waren es so viele wie in Sonderburg. Natürlich war der Besuch des Schlachtfeldes von Düppel der Höhepunkt eines solchen Ausfluges. Nach dem Amtsantritt eines neuen Landrats in Sonderburg kulminierten die Ereignisse im Juni 1913. Am 15. Juni machte ein Dampfschiff, das vom dänischen Fredericia kommt, nach Sonderburg gekommen war, dort fest und der Landrat verbot die Landung oder das Anlandkommen der Passagiere. An Bord waren vor allem Mitglieder des Südjütischen Vereines, der nach Einschätzung der preußischen Verwaltung als besonders politisch, also für die dänische Sache agitierend, galt. Zudem war das Datum der 15. Juni mit Bedacht gewählt. Es war also eine Provokation. Auf der einen Seite ist das der dänische Nationalfeiertag, der Tag, an dem der Legende nach die dänische Fahne der Dannebro 1219 bei der Schlacht von Reval vom Himmel gefallen ist und die Dänen zum Sieg geführt hat. Und auf deutscher Seite war genau dieser Tag der Tag, an dem der deutsche Kaiser sein 25-jähriges Regierungsjubiläum feierte. Damit waren die Konflikte eben doch vorprogrammiert. Dieses Schiff kam mit 225 Passagieren gegen 12 Uhr in Sonderburg an und dem Kapitän wurde sofort mitgeteilt, dass er den Hafen wieder zu verlassen habe. Außerdem wurde er, der Kapitän, dazu aufgefordert, dafür zu sorgen, dass in den deutschen Gewässern keine verbotenen Lieder, also dänische Lieder, gespielt oder gesungen würden. Die Passagiere setzten sich, so der Bericht des Landrats, aus Kaufleuten, Handwerkern, Lehrern, Dienstboten, Schulkindern und aus uniformierten Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren, diese Jugendlichen gehörten einem Musikchor an, also Gesang und Musik war durchaus vorgesehen. Gerade deren Anwesenheit galt als besonders verdächtig, da man sofort die Absicht des Spielens und Singens dänischer Lieder nicht nur unterstellte, sondern das war sicher auch beabsichtigt. An Land wurden die Ausflügler schon von einer großen Menschenmenge erwartet. Einige waren auch mit Pferd und Wagen gekommen, um die Passagiere nach Düppel zu fahren. Der Dampfer musste allerdings unverrichteter Dinge wieder ablegen und kehrte nach Fredericia zurück. Dieses Ereignis erregte die Presse, nicht nur die dänische, sondern auch die überregionale deutsche, in großem Maße. Allerdings anders, als es der Sonderburger Landrat in seinem Bericht darstellte, gab es in der deutschen Presse nicht nur Zustimmung für sein Handeln, ganz im Gegenteil, das Hamburger Fremdenblatt, das habe ich extra für Sie aufgenommen, um Ihre Weltläufigkeit zu zeigen, hat sich am 22. Juni 1913 so geäußert, dass eine so ernste Maßregel im internationalen Verkehr unerhört sei, weil man damit einfach Konflikte schüren würde. Im Gegenteil sind schon seit vielen Jahren sonntägliche Ausflüge von dänischen nach deutschen wie von deutschen nach dänischen Häfen üblich. Es wird also runtergespielt und als normale touristische Aktivität dargestellt. Und der Artikel warnt eindringlich davor, solche Politik weiter zu verfolgen, weil sie letztendlich genau die Positionen stärkt, die man eigentlich unterdrücken möchte. Und das geht auf uns Schleswig-Holsteiner, die ja sehr antipreußisch gewesen sind. Für den Landrat allerdings stellten die für den Empfang der Gäste getroffenen Vorbereitungen den Beweis dar, dass es sich nicht um Vergnügungsreisende gehandelt habe, sondern um Leute, Zitat, die hergekommen waren, um auf den Schlachtfeldern von Düppel zu demonstrieren. Seine besondere Brisanz hatte der Besuch sicher durch das Datum, aber auch andere Berichte zeigen, dass der Zeitungsartikel durchaus im Recht war, wenn er behauptete, dass es einen lebhaften Tourismus zwischen Nordschleswig und Dänemark von dänischer Seite her gab. So berichten die Gendarme, die überall ja präsent waren auf dem Lande, von Besuchen von Studenten und jungen Mädchen aus Kopenhagen, die Kokarden in den dänischen Farben trugen, von Sonderzügen, die dänische Ferienkinder nach Nordschleswig brachten. Und Kinder fuhren mit der dänischen Eisenbahn umsonst nach Nordschleswig. Es gibt viele Akten, die von den intensiven Reiseaktivitäten zwischen Dänemark und Nordschleswig in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg berichten. So schrieb der Landrat des Kreises Hadersleben 1910, die Danisierung des Kreises Hadersleben wird planmäßig in der Weise betrieben, dass die hiesige Jugend zu Hunderten dänische Nach- und Hochschulen besucht und dass umgekehrt die reichsdänische Jugend zu Hunderten ihre Sommerferien ins Sønderjylland zubringt. Solange sie Schulkinder sind, als sogenannte Ferienkinder, in den Studentenjahren als Touristen, und denen dient das Reisehandbuch des Magisters Clausen als Führer. Und er fährt fort, die Überschwemmung des Kreises mit solchen Elementen, und er nutzt eine Naturkatastrophe, die Überschwemmung, als Metapher dafür, hat in diesem Sommer einen Umfang angenommen, der den tendenziösen politischen Zweck solcher Massenbesuche unzweideutig feststellt. Aus diesem Grunde forderte er vom Auswärtigen Amt in Berlin eine sofortige Regelung. Die beigelegten Berichte über Vorfälle, die die Wachtmeister kleinerer Gemeinden eingereicht hatten, zeigen, wie zielgerichtet und verbreitet solches Verhalten war. Auf Festen zum Beispiel von den Guttemplern wurden Mitglieder eines Vereins gesichtet, die weiß-blaue Mützen mit dänischen Kokarden trugen. und die dänischen Farben, rot-weiß, also die Fahne durfte man nicht verwenden, die haben einfach die Farben genommen, rot-weiß, waren überall präsent. Besonders auf das Tragen der dänischen Farben wird immer wieder hingewiesen, sicher weil es hier eine einschlägige und seit vielen Jahren auch erprobte Gesetzgebung gab, die den faktischen Gebrauch des Dannebrogs, also der Fahne, untersagte. Aber auch, weil die dänischen Farben den nationalen Anspruch natürlich am augenfälligsten visualisierten. Tagtäglich, so heißt es, fahren und gehen und radeln Studenten, Studentinnen und halbwüchsige Jugendliche hier durchs Gelände und verkehren in den Vereinshäusern. Fast alle tragen Kokarden, zum Teil kleine Dannebrogs, in auffallender Weise. Auch habe ich häufiger das Tragen von eingewebten und eingestickten Dannebrogs bei kaum erwachsenen Jugendlichen beobachten können. Gefordert wird eine strenge Verfügung, die das Tragen der dänischen Farben verbietet, sowie ein Auftrag, die Radfahrer mit dänischen Farben anzuhalten und zu revidieren, ebenso wie die Bauern, die diese mutmaßlichen, also es wird immer gesagt, seien mutmaßlich Studenten, es waren sicher auch Studenten, bei sich aufnahmen. Allerdings erwies sich dies in der Praxis als aussichtslos, denn die dänisch gesinnte Bevölkerung nutzten ihre Versammlungshäuser, um der Überwachung durch die deutschen Wachtmeister zu entgehen. Auch wenn der bereits zitierte Magister Clausen davor warnt, dass dänische Touristen in Nordschleswig unkorrekt auftreten, die dänischen Studenten mögen ihre Mützen zu Hause lassen, sagt er, und sich chauvinistischer Geschreibsel in deutschen Fremdenbüchern enthalten, dennoch ist es gerade sein Reiseführer, der Sønder Jylland eindrücklich und nachdrücklich dänisch akzentuiert. Medien des modernen Tourismus wie Reiseführer und Ansichtskarten schärfen den Blick für die Differenzen. Geschichtserzählungen interpretieren Landschaft und Sehenswürdigkeiten, während Lieder, Farben, Fahnen und Musik für eine symbolische und akustische Raumbesetzung stehen, die die Grenzregion zwischen Dänemark und dem Deutschen Kaiserreich zu einer Region in Bewegung national oszillierend machte. Doing Border könnte man das nennen, also Herstellung von Grenze durch Handeln, durch Praktiken. Das bedeutet nicht nur touristische Praxis, sondern war Teil des alltäglichen Lebens. Dazu gehörten moderne Formen der Mobilität wie Tourismus, aber auch Arbeitsmigration. Dänisch gesinnte Bauern und Geschäftsleute haben bevorzugt Landarbeiter und Handlungsgehilfen aus Dänemark eingestellt. Das hat auch zu intensiven Diskussionen geführt, weil sich viele darüber beschwert haben, dass man, wenn man in Geschäften einkaufen ging, nur in Dänisch bedient wurde und die Verkäufer kein Wort Deutsch verstanden. Ein anderer Punkt, auf den immer wieder hingewiesen wurde, war, dass die Geschäftsleute dänische Dekorateure sich ranholten, die dann auch die Schaufenster dänischer Ästhetik folgend, also in den Farben rot-weiß, dekoriert haben. Also Sie sehen auch diese unterschwellige Widerständigkeit, die sich da in sehr fantasievollen Aktionen zeigt. Man braucht nur die Schaufenster zu betrachten, schreibt einer dieser Wachtmeister, um sofort zu erkennen, dass die Dekoration und die ausgestellten Waren ganz im dänischen Geschmack gehalten sind und zum Teil aus Dänemark stammen. Deutsch oder Dänisch ist also eine Frage des Geschmacks, der Ästhetik, und die ist national unterschiedlich kodiert. Die Attraktivität der touristischen Reiseziele wurde offen mit ihrer historischen Bedeutung für die Dänen begründet. Die schönen geschichtlichen Stätten dort unten bei Sonderburg und Düppel beleben unser nationales Gefühlsleben. Man wollte zwar jegliche politische Demonstration unterlassen, aber die preußischen Behörden waren misstrauisch. Immer wieder gibt es Verbote, die dänischen Farben zu tragen, nationale Lieder zu singen, dänische Versammlungshäuser zu besuchen. Und auf dänischer Seite reagierte man auf die Verbote ganz ähnlich. Im Juni 1913 zum Beispiel wird einem deutschen Zeppelin Hansa die Landung in Esbjerg verweigert, als Reaktion auf die dänischen Touristen. Das Reisen zwischen Dänemark und dem preußisch regierten Nordschleswig war bei aller politischer Absicht natürlich eingebunden in moderne touristische Strategien. Diese Verquickung von politischer Demonstration und Vergnügungsreise erschwerte es den Behörden, sich endgültig zu positionieren, trug allerdings nachhaltig zur Wahrnehmung von Nordschleswig als Grenzregion bei, was noch einmal durch ein neues Medium, das den touristischen Blick präformierte, unterstützt wurde. Das sind Reiseführer und Ansichtskarten. Ich hatte ja schon auf den in Dänemark sehr populären Reiseführer von Clausen hingewiesen. In Aufbau und Gestaltung entspricht er ganz einem herkömmlichen Reiseführer jener Zeit und deshalb ist auch die Nationalisierung von Landschaft eigentlich keine große Überraschung. Aber Clausen ging es in seinem Reiseführer vor allem darum, Sønder Jylland als durch und durch dänisch zu präsentieren. Ganz im Sinne der Herstellung einer Imagined Community beruft er sich auf Geschichte, Sprache und Kultur. Bereits in der Einleitung werden ausführlich Differenzen markiert, eben die Sprache, das Gegeneinandersetzen deutscher und dänischer Restaurants und Hotels. Der Reiseführer erzählt die Geschichte der Region aus dänischer Perspektive. Für die Stadt Hadersleben zum Beispiel erzählt er die Entstehung der Stadt und orientiert sich dabei an Saxo, dem ersten dänischen Chronisten 1140 bis 1220. Als berühmtester Sohn der Stadt wird Peter Hjort Lorenzen vorgestellt, ein Liberaler aus der dänischen Bewegung. Und es fehlt auch nicht der Hinweis, dass hier, also in Hadersleben 1838, die älteste dänische Zeitung in Nordschleswig, Dannevirke, begründet wurde. Es gibt immer wieder die Hinweise auf dänische Traditionen und er versäumt auch nicht zu betonen, dass Hadersleben eine ausschließlich dänisch sprechende Stadt sei. Nur die Zugewanderten, so Clausen, und damit meint er die preußischen Verwaltungsbeamten und das Militär, die sprechen Deutsch. Also schon daran kann man das erkennen. Auf die preußisch-deutsche Präsenz wird natürlich auch Bezug genommen. So rühmt er beispielsweise auf der einen Seite die wunderbare Lage der Stadt Hadersleben am Wasser, während er dort vom hässlichen Gesicht der Stadt spricht, wo er die neuen Kasernen präsentiert, die natürlich also preußische Bauwerke. Und ich muss nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass er sie ganz furchtbar fand. Links, so schreibt er, die neuen, mächtigen Kasernen, die im höchsten Maße die Landschaft verschandeln. Das Preußische ist nicht nur ein Fremdkörper, sondern es zerstört die ästhetische Anmutung der Stadt und es gibt wohl kaum ein einprägsameres Bild für okkupierte Räume und die damit auch verbundenen Brüche, als man es mit solchen machtvollen Bauten materialisieren kann. Besonders intensiv widmet er sich jenen historischen Orten, die an die beiden Kriege 1848 und 64 erinnern. Aus deutscher Perspektive ergibt sich natürlich ein ganz anderer Blick auf die Stadt. In einem deutschen Reiseführer aus dieser Zeit, von denen es übrigens gar nicht so viele gibt, heißt es über Hadersleben nur lapidar: Hervorragende Sehenswürdigkeiten besitzt die Stadt nicht. Die Marienkirche aus dem 13. Jahrhundert ist beachtenswert. Und dann kommt das Denkmal Hans des Älteren von Schleswig-Holstein und des Kaiser Wilhelms des Ersten sowie Kriegerdenkmal. Und das ist es dann auch schon, was über diese Stadt zu sagen ist. Deutlicher noch als in seiner ersten Auflage vermittelt Clausen in den folgenden Auflagen ein Raumkonzept, das die nationale Differenz zum Kristallisationspunkt macht. Die Besucher müssen die Fähigkeit besitzen, so schreibt er, durch den deutschen Firnis zu dringen, der sich zuallererst in all dem Offiziellen zeigt, aber sich bis zu den Reklamen von Firmen oben in Deutschland, welche in den Schaufenstern zur Schau gestellt werden, bemerkbar macht. Hier geht es nicht um touristischen Konsum, sondern es geht um Lernprozesse, um die Herausbildung von Sensibilität für die Vielschichtigkeit kultureller Prägungen in der Region. Anders als das herkömmliche Reiseführer jener Zeit tun, ist die Perspektive auf die Wahrnehmung nationaler Differenzen gerichtet. Es geht nicht um Sehenswürdigkeiten, sondern es geht um das Erkennen von dänischer Färbung und deutscher Tünche. Deshalb sind nicht die landschaftlich reizvollsten Gegenden die sehenswertesten, sondern gerade die Regionen, die dem ästhetischen Empfinden am wenigsten zu bieten haben, aber unter nationalen Gesichtspunkten umso wertvoller sind. Also er sagt, man kann einen Ausflug nur dahin empfehlen, wo man die dänische Sprache hört, und das ist in den ödesten Landschaften am ehesten zu merken, und das ist die Gegend um Bredstedt zwischen Tondern und Husum. Jedes Dorf, in dem Dänisch gesprochen wird, ist somit für ihn eine eigene Beschreibung wert, aber nicht die schönsten Dörfer. Auf die enge Verbindung zwischen politischer Agitation und touristischen Praktiken verweist auch noch ein bestimmter Typus von Bildpostkarten, die im Archiv erhalten sind, weil sie konfisziert worden sind. Ganz einfach, so findet man sie im Archiv dann vor. In Berlin hatte ein Drucker Ansichtskarten mit verschiedenen Motiven, ähnlich wie dieses hier, in einer Auflage von 12.000 Stück hergestellt. Das ist viel. Darauf waren Stadtansichten von Hadersleben, aber auch Ansichten einer Grenzstation hier und Landschaftsaufnahmen zu sehen. Auf jeder Postkarte wehte der Dannebrog, in einem zerbrochenen Rettungsring und dann Hadersleben darauf, Symbol für die Trennung Sønderjyllands vom dänischen Mutterland. Ob diese Postkarten gekauft oder verschickt wurden, lässt sich aus den Akten nicht entnehmen. Interessant ist die Diskussion, die darüber geführt wurde, denn es wurden also bei einem Händler in Hadersleben 455 solcher Postkarten sichergestellt. Und dadurch sahen sich die Behörden zum Handeln veranlasst. Es wurde ein Beförderungsverbot für diese Postkarten erlassen. Viel schwieriger war, ob diese Postkarten mit einem allgemeinen Verbot zu versehen seien. Und da zeigt sich, dass die Gesetzgebung, die in den 1860er Jahren gemacht wurde, auf solche modernen Bildmedien wie Bildpostkarten überhaupt noch nicht eingestellt war. Denn die Argumentation war so, der tatsächliche Gebrauch von Fahnen ist strafbar. Das darf man nicht. Aber die Abbildung von Fahnen, dafür sagt das Gesetz nichts vor. Also darf man das offensichtlich tun, Fahnen abbilden. Die Karten wurden letztendlich an die Kaufleute zurückgegeben, allerdings befördert werden durch die Post durften sie nicht. Ich komme zum Schluss. Die eingangs gestellte Frage nach Deutsch oder Dänisch und kultureller Vielfalt als nationaler Differenz ist so einfach nicht zu beantworten. Auch deshalb nicht, weil es kaum eindeutig ist, was kulturell geprägt und was eigentlich national vermittelt ist, beziehungsweise wie Kultur in nationale Symbole geformt wird, transformiert wird. Ich wollte zeigen, wie eine Region zur Grenzregion gemacht wird, eine Region, die erst im 19. Jahrhundert diese Qualität gewinnt, und zwar über die Einschreibung nationaler, die forcierte Einschreibung nationaler Identität. Nicht nur der Tourismus als moderne Strategie der Raumaneignung, sondern auch die vorgenommenen Zuschreibungen, der unterschiedliche Umgang mit Geschichte, die architektonische Raumbesetzung sowie die symbolische Deutung der Orte in den Reiseführern zeigen, dass Kultur nicht nur genutzt wurde, um Differenz zu markieren, sondern dass diese Markierung überhaupt nur über Kultur möglich war. Erinnern Sie sich an die Feststellung von Lucien Febvre, es sind nicht die Zöllner und auch nicht die Grenzfehler, die Grenzen ausmachen, sondern Emotionen, Gefühle. Mit anderen Worten, es sind die Menschen, die nationale Identität konstruieren und dieser durch soziale Praktiken, Deutungen und Zuschreibungen Materialität verleihen. Grenzen, um noch einmal an Georg Simmel zu erinnern, werden räumlich geformt, und zwar durch die Deutungsmacht von Menschen. Wenn Grenzen aber erst einmal Gestalt angenommen haben, also gestaltet sind, erweisen sie sich, und das zeigt uns ja die Wirklichkeit auch heute noch in Zeiten der Europäischen Union und des Schengener Abkommens, sind sie äußerst wirkmächtig und zählebig. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.